Wir sind im Moment in Deutschland unterwegs immer nur kurativ und müssen frühzeitig Menschen tatsächlich zum Objekt ihrer eigenen Gesundheit machen. Das würde beispielsweise anfangen mit dem Schulfach Gesundheit, um dann tatsächlich auch später hinaus Menschen zu befähigen, mit ihrer eigenen Gesundheit umzugehen. Und ich hatte es eben schon mal gesagt, wir müssen mit Daten, die vorhanden sind, ganz konkrete Angebote machen.
Moton-Diabetologie extra. Eine Sonderfolge des Podcasts für Diabetes-ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Moton-Diabetologie. Mein Name ist Günther Nober und ich bin heute hier live vor Ort beim Netzwerktreffen der Diabetes-Allianz Rheinland-Pfalz in Mainz im Elzerhof. Und neben mir steht meine Kollegin Nicole Finkenauer.
Ja, von mir auch hallo, liebe Freunde des Moton-Diabetologie. Wir sind hier heute in einem historischen Gemäuer, Günther hat es schon gesagt, im Elzerhof. Das ist in der Mainzer Altstadt im gleichen Viertel und ist eigentlich so ein barockes Stadtpalais.
Und wir schreiben den 3. Juli 2026. Rund um uns herum treffen sich Expertinnen und Experten aus der Gesundheitswirtschaft, aus der Wissenschaft, von Krankenkassen, Politik und aus Praxis und Klinik, um über ein hochaktuelles Thema zu sprechen. Der Titel lautet heute nämlich Wissen, Möglichkeiten und Grenzen früher Prävention am Beispiel von Diabetes mellitus. Ja, vielleicht noch ein paar Worte zur Diabetes Allianz. Sie ist Teil des Gesundheitsnetzwerkes InnoNet Health Economy. Dieses Netzwerk in Rheinland-Pfalz und weit darüber hinaus hat rund 200 Mitglieder aus Unternehmen, Universitäten, Hochschulen, Verbänden und Medien. Und das Netzwerk vereint, wie schon gesagt, weit über das Bundesland hinaus Mitstreiterinnen und Mitstreiter mit jeder Menge Diabetes-Expertise. So sind zum Beispiel im Netzwerk mit dabei bekannte Namen aus der Diabetologie wie Frau Professor Anka Zimmermann oder Professor Thomas Forst, Frau Professor Julia Weinmann-Menke und auf der anderen Seite Politik, Medien und Diabetesunternehmen wie Lilly, wie Sanofi, wie Novo Nordisk, wie Dexcom, Roche Diagnostics und viele andere mehr.
Ja, und gerade haben wir ja eine ganz beeindruckende Keynote gehört von Professor Dr. Peter Schwarz, der gerade der Präsident der Internationalen Diabetesföderation ist. Und ich denke, einige von uns werden dann ab morgen mit dem Wasserfasten anfangen. Außerdem haben wir spannende Impulse bekommen aus der Forschung, aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement und aus der Versorgungspraxis. Und jetzt schnappen wir uns die Referenten und nehmen sie dazu natürlich gern mit.
Bei mir ist nun Daniel Schilling, er ist Vorstand der IKK Südwest. 26.000 Versicherte repräsentiert man. Die erste Frage an dich, und die war auch gleichzeitig das Thema deines Referates hier. Was geht hinsichtlich Diabetesprävention denn angesichts Klammerkassen und was geht nicht?
Ich glaube, wir müssen hinkommen, klüger zu steuern. In der Vergangenheit sind wir auch als Krankenkasse hingegangen und haben konkret Angebote an bestimmte Personengruppen gemacht. Aber ich glaube, mit dem Datenschatz, den wir auch bei einer Krankenkasse haben, müssen wir viel konkreter rausfiltern, wer könnte ein Diabetes entwickeln und die Person gezielt ansprechen und dort die konkreten Angebote setzen. Weil mit den Euros, die wir dann da investieren, sparen wir langfristig für die gesamte Versichertengemeinschaft, was allen Versicherten zugutekommt.
Wir haben ja heute vor allem über das Top-Thema Prävention gesprochen und einen wirklich sehr imposanten Beitrag vom Weltdiabetesverbandspräsidenten Herrn Professor Schwarz gehört. Und du selbst hast in deinem Referat genannt, das Präventionsdilemma. Also wir müssen wirklich in unserem Land früher rein in die Prävention und wir müssen gleichzeitig sparen. Dieses Präventionsdilemma, wie kann man das lösen?
Wir sind im Moment in Deutschland unterwegs immer nur kurativ und müssen frühzeitig Menschen tatsächlich zum Objekt ihrer eigenen Gesundheit machen. Das würde beispielsweise anfangen mit dem Schulfach Gesundheit, um dann tatsächlich auch später hinaus Menschen zu befähigen, mit ihrer eigenen Gesundheit umzugehen. Und ich hatte es eben schon mal gesagt, wir müssen mit Daten, die vorhanden sind, ganz konkrete Angebote machen.
Und vielleicht die letzte Frage. Du hast von einem Projekt gesprochen in eurer IKK Südwest oder ich glaube auch schon ein Vorstadium, also vom Datensignal hin zum kostenlosen HbA1c-Test, was ja sehr relevant ist für den Typ-2-Diabetes. Ist das ein Projekt oder setzt ihr das schon kostenlos um für eure hunderttausende Patientinnen und Patienten?
Wir setzen es derzeit noch nicht um, haben aber positive Erfahrungen gemacht beim Thema Darmkrebsvorsorge und sind gerade in der Vorbereitungsphase, das auch dann tatsächlich für HbA1c-Tests zu machen, weil wir wissen alle, es gibt eine Vorstufe, bis Diabetes kommt, die dauert 8 bis 10 Jahre und wenn wir früher dran sind, hilft das allen.
Herzlichen Dank hierfür, Daniel Schilling.
Dankeschön.
Ja, Herr Professor Schlegel, Sie sind ja Anwalt für Gesundheitsrecht und Ihr großes Ziel ist es, eine Bundesstiftung für Prävention und Gesundheit auf den Weg zu bringen. Auf welchem Stand sind Sie denn da gerade und was versprechen Sie sich dann auch von der Stiftung, wenn die irgendwann mal entsteht?
Ja, also wir versuchen, ein Gefäß zu produzieren für das Thema Prävention. Das heißt, ganz viele Projekte und Versorgungsstrukturen, die es ja schon gibt, die aber nicht gebündelt sind und nicht organisiert, institutionalisiert sind, die brauchen ein Zuhause. So. Und eine Bundesstiftung erfüllt, weil sie auf gesetzlicher Ebene entsteht, genau diese hoheitlichen Aufgaben. Deswegen glauben wir, dass eine Bundesstiftung eigentlich ideal ist dafür. Und sie untersteht damit auch den Ministerien, die es leiten. Und sie neigt dann nicht dazu, private Interessen zu organisieren, aber sie ist vor allen Dingen eben als gesamtgesellschaftliche Aufgabe ja auch zu verstehen. So, und das haben wir versucht, bisher auf der Bundesebene anzusiedeln. Da findet das auch Gehör. Jetzt ist jüngst im Rahmen der Gesundheitsministerkonferenz der Länder durch Herrn Filippi dieses Thema konkret eingebracht worden. Ob da jetzt Präventionsfonds draufsteht, ist, sagen wir, dahingestellt. Am Ende ist es wichtig, dass es eine gekapselte Lösung ist. Und da sind wir im Moment noch nicht. Also wir wissen noch nicht genau, ob es tatsächlich eine eigenständige Struktur und Institution sein wird, die auch entsprechend nur eigenständig finanziert ist. Ich glaube, das ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass es dann auch erfolgreich sein kann. Aber das ist im Moment der aktuelle Stand. Das heißt, die GMK hat der Bundesregierung jetzt Auftrag gegeben, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen soll. So, und jetzt werden wir mal schauen, in was für einer Gefäßform hoffentlich das dabei rauskommt.
Und wäre denn der Ansatz, dass da wirklich nur die Gelder sozusagen verteilt werden oder würde diese Stiftung auch selbst Projekte vielleicht nochmal anschieben?
Sehr wichtige Frage. Es geht vor allen Dingen erstmal darum, zu konzeptionieren. Wir sind ja noch gar nicht. Es geht ja erstmal darum, darüber nachzudenken. Wir brauchen tatsächlich eine Präventionsstrategie, die also über das GKV-System hinaus, wirklich über in alle Gesellschaftsverhältnisse hinausgeht. Also so ein Health and All Policies-Ansatz, der bedeutet aber auch gleichzeitig, dass es alle Lebensbereiche und damit auch alle Ministerien betrifft, gleichermaßen. Das heißt, man muss gucken vom Scouting, also was haben wir schon an Präventionsprojekten und Initiativen, was läuft nicht, was fehlt, wo fehlt es. Wir haben ganz viel verteilt, wir haben wie so einen Flickenteppich in der Bundesrepublik. Das gilt es erstmal konzeptionell aufzuarbeiten. Da wird es auch im Rahmen eines, ich stelle mir vor, wie ein Kuratorium, wird es notwendig sein, einzelne Lebensbereiche beispielsweise wiederzuspiegeln und Diskurse zu führen, um zu gucken, was genau funktioniert, in welcher Art, wollen wir das strukturiert standardisieren. Es geht nicht darum, im Übrigen, das von top-down sozusagen runter zu deklinieren und zu sagen, das müsst ihr jetzt alle machen. Es geht darum, Angebote zu schaffen. Und wenn man das konzeptioniert, dann ergibt sich daraus ja erst die Frage der Finanzierung, ehrlicherweise. Ne? Also erst dann kann man die Frage stellen, wie viel Geld brauchen wir eigentlich für die Umsetzung? Mhm. Und das wiederum ist dann die Frage, wo kommt denn das Geld her? Aber für eine Bundesstiftung braucht man natürlich eine entsprechende Budgetierung. Man kann ja mal mit was starten. Was nur nicht passieren sollte, ist, dass das Geld ganz schnell abfließt in Kanäle, wo es dann keine Chance hat, in Prävention zu wirken.
Werbung. Diabetes erforschen, behandeln, verhindern. Das gelingt nur in einer tatkräftigen Gemeinschaft. Die DDG vereint Menschen, die Diabetologie weiterdenken, fundiertes Wissen teilen und die Diabetesversorgung stärken. Lernen Sie die Arbeit und Vorteile einer Mitgliedschaft in der Deutschen Diabetesgesellschaft jetzt kennen unter ddg.info/Mitgliedschaft.
Letzte Frage, also es geht nochmal ums Geld sozusagen.
Ja, also, es geht immer ums Geld.
Ein Ansatz, um was zu erreichen, ist ja auch zu sagen, dass Prävention auch Wirtschaftsförderung ist. Ist das ein Argument, wo Sie sagen, das verfängt auch bei den Leuten, die das vielleicht auch ein bisschen weiter vorantreiben könnten, das mit der Stiftung?
Das ist ein super Argument. Sie sind ja eine der Initiatoren dieser Stiftung, ist das WIFOR-Institut hier aus Darmstadt. WIFOR rechnet letztendlich vor allen Dingen auf der volkswirtschaftlichen Ebene alle möglichen Dinge. Unter anderem, welchen Wirkungsgrad hat zum Beispiel ein Euro Investitionen in Gesundheit? So, und das machen sie nicht nur hier, das haben sie für viele Länder der Welt gemacht. Und die können das sehr professionell. Was ich damit sagen will, ist, es lohnt sich, das tatsächlich als Wirtschaftsförderung zu begreifen. Denn wir können es mal bösartig umdrehen, wenn wir nicht in Gesundheit investieren, werden wir ziemlich sicher unseren Wohlstand verlieren. Weil unser gesamtes Sozialversicherungssystem, was wir ja im Moment schon ziemlich aufgebraucht haben und mit demografischer Entwicklung der Bedarf steigt und damit auch die Bedürftigkeit steigt, und wir erleben es ja gerade, sinkt sozusagen die Leistungsfähigkeit des Systems auf der finanziellen Ebene. Und das bedeutet dann immer, wir müssen immer wieder durch Steuergelder hinzubuttern. Das kann man machen, ist aber nicht sehr intelligent. Und deswegen ist es so wichtig, das auch als Wirtschaftsförderung zu begreifen und zu sagen, wenn wir Geld in die Hand nehmen, um tatsächlich in die Verhinderung von Krankheit und in die Förderung von Gesundheit zu investieren, dann werden wir auch die Sozialversicherungstöpfe weniger in Anspruch nehmen müssen. Und damit hat es natürlich auch schon mal einen direkten Wirkungsgrad auf der Ebene. Aber es hat auch, es schafft wahnsinnig viele Jobs. Fast jeder achte Arbeitsplatz in Deutschland ist im Gesundheitswesen unterwegs. Die Gesundheitsbranche durch die steigende Prävalenz der Inanspruchnahme von Leistungen als kranke Person führt zu einem steigenden Binnenmarkt, einer Nachfrage im Binnenmarkt nach Gesundheitsleistungen. Also wir, klar sind das Kosten auf der einen Seite, aber das ist eine Nachfrage auf der anderen Seite. Und wenn man mal das Narrativ ein bisschen korrigiert und in Richtung Wirtschaftsförderung denkt, dann sieht man ja, dass da eine Menge neue intelligente Ideen entstehen, die man im Übrigen gerade mit Digitalisierung sehr gut verbinden kann. Also die Gesunderhaltung zu monitorieren beispielsweise. Wer macht denn das? Wer kriegt denn Geld dafür? Wer hat ein Interesse daran? Wer möchte das auch gleichzeitig aus der eigenen Tasche für Mitarbeitende im Unternehmen in anderen Lebenswelten finanzieren? Das sind eigentlich Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, die sich echt lohnen, weiterzudenken.
Ja, bei mir ist nun Herr Dr. Stefan Webendorfer von der BASF. Herr Dr. Webendorfer, Sie sind Vice President Corporate Health Management. Mit Ihrem Team aus 28 Ärztinnen und Ärzten erreichen Sie Erstaunliches, wie wir heute in Ihrem Referat hörten. Zum Beispiel zehntausende Checks in der Belegschaft die letzten Jahre. Und Sie begleiten auch unzählige Menschen mit Prädiabetes im positiven Sinne, haben Sie uns auch Entwicklungen gezeigt heute. Die Frage an Sie, und sinngemäß haben Sie Ihr Referat heute auch so überschrieben: Leiden denn Prävention und Betrieb Gesundheitsmanagement gerade heute unter einem ökonomischen Zwang? Und wenn ja, welche Zwänge sind das?
Also leiden würde ich jetzt nicht sagen, aber wir stehen natürlich immer unter Zwang, dass wir sagen, sind die Angebote, die wir machen, auch zeitgemäß? Sind die überhaupt notwendig in der BASF? Das heißt, wir haben einfach unsere Daten auch, um zu wissen, was ist denn mit unseren Mitarbeitern los? Also haben die ein Problem mit Rückenerkrankungen, mit psychischen Erkrankungen, mit Diabetes, mit Stoffwechselerkrankungen? Ja, das haben sie in unterschiedlicher Zahl und auch die Entwicklung hat sich etwas verändert. Aber was wir ganz klar sagen müssen, dass die Themen, die chronischen Erkrankungen, wie Adipositas, wie Diabetes bzw. Prädiabetes sind bei uns wirklich vertreten. Und mit diesen Checks, die Sie angesprochen haben, das sind strukturierte Checks, möchte ich sagen. Die laufen immer gleich ab. Das heißt, wir können sie eben auch auswerten, können die Daten longitudinell vergleichen. Das heißt, wenn jemand 2, 3, 4 Mal am Check teilgenommen hat, dann sehen wir auch, ob sich was verändert hat. Und im günstigsten Fall würden wir vielleicht im ersten oder im zweiten Check bei einem 40, 42-jährigen jungen Mann vielleicht einen Diabetes feststellen, würden Risikofaktoren thematisieren, würden ihn beraten und sagen, da muss was passieren, der HbA1c ist hoch und der Lifestyle muss sich ändern, vielleicht rauchen aufhören und. Und was schön ist, wenn man dann vielleicht im Longitudinalverlauf im nächsten Check, 3 Jahre später oder 6 Jahre später, dass man auf einmal sieht, vielleicht ist aus dem, der in der Prädiabetes gewesen ist, auf einmal jemand geworden, der jetzt normoglykämisch ist, der auf gar keinen Diabetes mehr hat, um sein Risiko weiß und den Lifestyle verändert hat.
Würden Sie vor dem Hintergrund des zuletzt Gesagten und auch dessen, was wir heute von Herrn Professor Schwarz hörten, der ja sinngemäß gesagt hat, das, was wir tun, mag richtig sein, aber wir müssten es 20 Jahre früher tun. Würden Sie das für die BASF oder für Ihre Belegschaft auch so unterschreiben?
Ja, eigentlich würde ich schon unterschreiben. Also ich glaube, dass wir in den Schulen, eigentlich in Kindergärten, in Schulen müssen wir ran. Wir müssen auch Eltern aufklären. Es sind nicht immer alle so reflektiert, dass die sagen, ich will mich gesund ernähren, ich will mich vernünftig ernähren, abwechslungsreich ernähren, sondern dass dann wirklich eben aus der Tiefkühltruhe was gezogen wird, dass Fertiggerichte gezogen werden, die einfach viel zu viel Kalorien haben und auch einfach von der Zusammensetzung her nicht mehr stimmen. Aber was man auch sagen muss, die Prävention hat sich auch weiterentwickelt. Also die Ernährungspyramide, die ich noch gelernt habe, die gilt heute gar nicht mehr. Das heißt, man muss auch mit der Zeit gehen, muss vielleicht auch überlegen, was haben wir denn für ein Angebot und muss dann eben auch die Kollegen, also unsere Mitarbeiter richtig beraten, wie man das eben beim Hausarzt auch macht. Der berät seine Patienten und ich berate meine, hoffentlich nicht Patienten, also meine Mitarbeiter, Kollegen.
Wie man sieht, Sie sind auf Ballhöhe. Herzlichen Dank, Herr Dr. Webendorfer.
Danke Ihnen.
Also bei mir steht jetzt Michael Lutz, er ist Gesundheitsmanager und einer der Sprecher der Diabetesallianz Rheinland-Pfalz. Ja, so ein bisschen der Ansatz ist ja, dass Prävention viel zu spät einsetzt. Darüber haben wir auch heute sehr, sehr viel gelernt schon und gehört. Wie würde denn deiner Meinung nach eine gelungene und grenzöffnende Diabetesprävention aussehen oder vielleicht auch Prävention allgemein?
Ich würde damit beginnen mit den Grundlagen, was führt wirklich zu den Veränderungen im Körper, die in der Folge dann irgendwann in das Stoffwechselmilieu eines Diabetes münden. Und da gibt es viele, viele Stufen vorab und viele Möglichkeiten, das zu monitoren. Unser Fokus ist zurzeit eben auf Parametern, Faktoren, die man labordiagnostisch ermittelt, zum Beispiel das Cholesterin, Insulin und so weiter. Das sind aber alles Merkmale einer bereits entgleisenden Stoffwechselsituation. Wenn man früher anfängt, kann man besser gegensteuern. Natürlich hat man das nicht alles immer im Griff. Es kommt auch sehr viel auf den Willen an von Menschen, aber der Wille wird auch sehr durch das Unterbewusstsein, das Autonome, reguliert und das wiederum ist sehr stark stressabhängig. Und das ist eigentlich meine Botschaft, dass der Stress, der von außen, aber auch von innen, beispielsweise durch Nahrung auf den Menschen wirkt, Folgen hat und diese Folgen oftmals nicht bewusst wahrgenommen werden können, weil einfach unser autonomes Nervensystem das nicht vorgesehen hat.
Das ist jetzt keine Art der Prävention, die in der normalen Arztpraxis stattfindet, würde ich sagen. Zumindest mir ist es noch nicht so begegnet. Wo würde man dann da ansetzen? Also sind auch Praxen dann vielleicht irgendwann Anbieter oder wo ist das im Moment aktuell?
Letztendlich ist es jeder in dem System. Ich gehe nochmal auf die Praxen zu. Menschen mit Beschwerden mit Symptomen wie Kopfschmerzen, Verdauungsprobleme etc. gehen in der Regel auch mal zu einem Arzt. Der Arzt sieht das Symptom und behandelt dieses Symptom, nicht die Ursache. Die Ursache ist vielleicht eine ganz andere und kann in der Folge und sogar sehr wahrscheinlich in der Folge zu dem führen, was eben dann stoffwechselseitig negativ läuft. Also wir haben so auch in der Praxis Symptome, die hinsichtlich ihrer Ursache eine Bedeutung haben für Diabetes. Also da ist ein Anker. Das andere wäre, der Mensch selber bräuchte Wissen darüber, um Veränderungen an sich selbst viel bewusster wahrzunehmen, die lange vor dem Diabetes auftauchen. Und das ist zurzeit eben in der Vermittlung dieser Information nur sehr spärlich. Ja, wir haben heute auch Beiträge gehört und da geht es immer um ein Thema, das ist es jetzt. Das Thema, was führt zu Diabetes, ist aber sehr umfangreich und leider führen da auch viele Wege nach Rom. Und der Mensch, wenn er denn über diese Wegweiser, über das Wissen zu Wegweisern verfügt, kann gezielter steuern zu einer Situation, wo er noch in der Lage ist, selbst zu steuern.
Gut, dann vielen Dank.
Gerne, freut mich.
So, liebe Freunde von O-Ton Diabetologie, das war unser Gespräch hier vor Ort in Mainz beim Netzwerktreffen der Diabetesallianz Rheinland-Pfalz.
und danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit und für Ihre wertvollen Einblicke alle. Es ist doch beeindruckend zu sehen, wie viele engagierte Menschen hier zusammenkommen, um Prävention nicht nur zu denken, sondern auch wirklich umzusetzen. Wenn Sie mehr wissen möchten über die Diabetes-Allianz und das Netzwerk Internet Health Economy, wir haben das natürlich alles in den Shownotes und auch den einen oder anderen Hinweis auf die Themen, die heute angesprochen worden sind. Zum Beispiel zu dem wirklich sehr erfolgreichen Buch Wasserfasten und vieles andere mehr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Ihr Günther Nuber und
Nicole Finkenauer.
Wenn Sie in unserem Podcast Werbung schalten wollen, schreiben Sie uns gern unter podcast-vermarktung@metrics.group.
We care for Media Solutions.